Belgischer Rundfunk. Das Thema am Abend.
Eine zunehmende Zahl von Menschen erklärt für falsch, was in den letzten Jahrzehnten in Europa erreicht wurde. Sie wollen zurück zum Nationalstaat, sagte Martin Schulz Mitte September am Rande des Gipfels von Bratislava. Nun geht der Mann, der das sagte, EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, auch noch selbst von Bord, indem er sein europäisches Spitzenamt in Brüssel aufgibt und nach Berlin wechselt. Es sieht in der Tat danach aus, dass sich die Europäische Union im Zuge von Flüchtlingskrise und Brexit in einer Dauerkrise befindet. Dabei wird die EU im nächsten Frühjahr ihren 60. Geburtstag begehen. Dann steht nämlich das Jubiläum der Unterzeichnung der römischen Verträge an. Feierlaune oder Vorfreude sieht jedenfalls anders aus. Europa muss zweifellos Gas geben, um aus dem Krisenmodus zu kommen. Da ist es nicht nur nützlich, sondern auch vielleicht wohltuend, auf eine Veröffentlichung hinzuweisen unter dem Titel 9. Mai 1950, die Geburtsstunde Europas, kürzlich erschienen ist. Der Autor, Stefan Alexander Entl, ist Gründer der im Großherzogtum ansässigen Gesellschaft Media for Europe. Der seit etwa zwei Jahrzehnten in Ostbelgien heimisch gewordene Rechtsanwalt versteht sich heute trotz der Krisenrhetorik der letzten Zeit als Anwalt der Idee Europa. Sein Buch, über das wir mit ihm im Thema am Abend sprechen, soll, wie er betont, Auftakt zu einer ganzen Reihe sein. Mit weiteren Büchern möchte Stefan Alexander Entl unter dem Motto Europa neu erzählt zu einem besseren Verständnis der Idee Europa beitragen. Die Bücher sollen in jeweils lockerer Folge erscheinen. Herr Entl, Sie haben sich schon sehr früh für die europäische Bewegung engagiert. Nach sechs Jahrzehnten scheint die Begeisterung, das ist wohl offensichtlich in Europa, etwas abgekühlt zu sein für die Idee. Hat Sie das auch zu dem Buch motiviert?
Sicherlich, das ist mit einem Aspekt, der dazu geführt hat. Es gibt sicherlich viele Menschen, die das beklagen, was Sie gerade beschrieben haben, diese abnehmende Begeisterung für die Idee Europa. Viele beklagen, ich habe mich dann entschieden, ein Buch zu schreiben. Das ist jetzt etwas verkürzt, aber sicherlich war das mit ein Motiv, weil für mich diese Krisen, die wir heute erleben, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, für mich vor allen Dingen zwei Ursachen haben. Einmal ist es gerade jetzt in der heutigen Zeit die Orientierungslosigkeit der politisch Verantwortlichen. Ich spreche vornehmlich von den Mitgliedern des Europäischen Rates, also dem Gremium der Staats- und Regierungschefs. Und zum Zweiten, ich nenne es das Kommunikationsdesaster, das wir erleben, dass wir Europa immer aus dem nationalen Kontext heraus betrachten, also quasi von unten nach oben. Was es leichter macht, das Negative nach Brüssel abzugeben oder doch zu verorten und das Positive in der jeweiligen nationalen Hauptstadt. Und vor diesem Hintergrund war es mir wichtig, einmal eine andere Geschichte daneben zu setzen. Nicht nur zu erzählen, wo kommt es her, also der 9. Mai, das ist der Aufhänger, sondern was ist daraus entstanden? Wie muss man heute Europa, die Europäische Union, wenn man einen anderen Blickwinkel bemüht, sehen?
Das heißt, Sie haben eine ganz klare Zielgruppe im Blick.
Also wenn Sie darauf anspielen, dass die Zielgruppe vielleicht der Normaleuropäer oder der europaaffine Bürger ist, dann würde ich sagen, nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist es kein Buch für den schon Überzeugten, sondern mir ein Buch für den zu Überzeugenden. Es geht mir auch gar nicht darum, hier Überzeugungsarbeit zu leisten, sondern vielmehr einfach nur zum Denken anzuregen, zum Nachdenken anzuregen.
Wenn Sie sagen, das Buch ist eher eine Erzählung, eine Analyse oder ein Appell?
Es ist am Ende auch ein Appell. Es ist am Ende ein Appell, zu erkennen, was auf dem Spiel steht und warum es gilt, im Prinzip diese nationalistischen Tendenzen entgegenzuwirken. Es ist die Geschichte. Es erzählt die Geschichte des 9. Mai, es erzählt die Geschichte der Anfänge. Es beleuchtet die Motive, es beleuchtet die, ich nenne es die Alchemie des Jean Monnet. Das heißt, was war eigentlich das Modell, mit dem gearbeitet worden ist, das Instrument. Und baue dann die Brücke in das Europa von heute. Warum ist der 9. Mai die Geburtsstunde Europas? Und vor allen Dingen, von welchem Europa ist es die Geburtsstunde?
Jean Monnet ist für Sie eine ganz faszinierende Persönlichkeit.
Sicherlich, weil jemand, wenn man die Geschichte liest, und zwar nicht nur bezogen auf den 9. Mai, sondern seine gesamte Vita, also insbesondere seine Aktivitäten im Vorfeld des 9. Mai, während des Ersten Weltkrieges, während des Zweiten Weltkrieges, dann muss man fasziniert sein. Aber man erkennt auch etwas anderes. Man erkennt, dass der 9. Mai die Initiative, die ja von ihm ausging für diesen berühmten Schumann-Plan, dass das kein Zufallsprodukt war, sondern dass das im Prinzip baut auf Erfahrungen, auf Entwicklungen und auf Projekten, die er zum Beispiel während der beiden Weltkriege schon initiiert hat.
Würden Sie sagen, es ist doch auch ein sehr persönliches Buch, weil es auch darauf aufbaut, auf viele biografische Erlebnisse?
Ja, also mir geht es immer darum, nicht nur eine Geschichte zu erzählen, sondern die Menschen. Denn es sind die Menschen, die die Geschichte prägen.
Also Europa von unten gewissermaßen.
Man spricht ja nicht umsonst von den Vätern Europas. Mhm. Und jedes Kind hat gewöhnlich Väter, meistens auch Mütter, oder in der Regel, biologisch gesehen. Wir sprechen aber nicht von Müttern Europas, sondern von Vätern. Und mir ging es darum, und nicht nur Jean Monnet, sondern eben auch vor allen Dingen Robert Schumann, den eigentlichen, ich nenne es den moralischen Träger dieser Idee, zu beleuchten in all den Facetten seiner Persönlichkeit. Ich hatte die Freude, auch mit einem unmittelbaren Verwandten von Robert Schumann in Luxemburg lange über Robert Schumann zu sprechen und manche Anekdote auch über ihn zu erfahren, die ich auch teilweise verarbeitet habe, womit ein bisschen die Persönlichkeit auch stärker beleuchtet und durchleuchtet wird.
Herr Intel, Europa ist Realität, etwas ganz Selbstverständliches zum Vorteil aller. Gleichzeitig, wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, haben die Stimmen der Nörgler, Kritiker und Nationalisten zugenommen. Gilt die Regel, dass Europa in der Krise stets gewachsen ist, nicht mehr?
Das wird man sehen. Bisher ist das hier ein Trend. Also wenn man rückwirkend oder rückblickend, zum Beispiel angefangen von dem berühmten Luxemburger Krise, der Politik des leeren Stuhles von Charles de Gaulle betrachtet bis heute oder sagen wir mal bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts, dann muss man das so sagen. Man wird vielleicht die Frage stellen, ob immer aus der Krise das Richtige erwachsen ist. Man spricht immer von mehr Europa, was ich eigentlich schon von der Ausdrucksweise für falsch halte. Aber es ist sicherlich weitergegangen. Es ist nie auseinandergebrochen. Ich gehöre auch nicht zu denen, die heute die Klage anstimmen und sagen, Europa steht vor dem Zerfall. Also ich glaube, auch diese Krise wird Europa verändern und die Europäische Union verändern. Wir reden übrigens immer von Europa, meinen aber die Europäische Union. Europa ist etwas größer als die Europäische Union. Aber das alleine zeigt schon, diese Terminologie zeigt schon, wie sehr wir uns die Europäische Union als politisches Modell mit dem Begriff Europa besetzen. Genauso sprechen wir von Amerika und meinen eigentlich schon die Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, wir sind schon so weit in unserem Denken, unserem Sprachgebrauch, dass wir dieses politische System schon adaptiert haben, ohne wirklich zu verstehen, wie es eigentlich funktioniert. Und deshalb glaube ich nicht und bin davon überzeugt, dass das jetzt, ich sag mal, sich in Luft auflöst.
Trotz Brexit.
Spötter würden sagen oder kritische Menschen würden sagen, vielleicht gerade wegen Brexit. Wenn man die britische Beteiligung an der Europäischen Union oder an der europäischen Integration betrachtet, dann muss man ja sehen, dass seit 1973, also seit dem Beitritt Großbritanniens in die damals europäischen Gemeinschaften, Großbritannien immer wieder versucht hat, eine Sonderrolle zu spielen. Und Jean Monnet, und da sind wir wieder beim Anfang, Jean Monnet war derjenige, der schon in den 50er Jahren, als es Schumann darum ging, die Briten von Beginn an mit einzubinden, der davor gewarnt hat, einen britischen Sonderweg zuzulassen. Man kann es im Buch auch nachlesen. Schumann hat also wirklich alles versucht im Vorgriff, auch den Briten einen Sonderstatus einzuräumen. Monnet hat davor immer gewarnt. Und sein Credo war immer, Partner ja, aber bitte zu gleichen Bedingungen. Und das Ergebnis haben wir in den letzten 30 Jahren erlebt. Und natürlich ist Großbritannien ein wichtiger Part in Europa und nicht nur aus politischen Gründen und nicht aus wirtschaftspolitischen Gründen. Aber man darf eben auch nicht verkennen, dass die Zugehörigkeit zum Commonwealth, dass die insulare Lage Großbritanniens eine andere Blickwinkel auf den Kontinent eröffnet haben. Also um nochmal zur Ausgangsfrage zurückzukommen, ob jetzt der Zerfall der Europäischen Union durch den Brexit beschleunigt oder initiiert wird. Wie gesagt, ich glaube nicht. Aber es wird nach dem Brexit eine andere Union dastehen, ungeachtet der Frage, ob Großbritannien dabei ist. Denn es wird auch ein anderes Großbritannien dastehen. Denn spannend wird ja sein, was passiert in Schottland. Und damit werden wir sehen, wie stark ist eigentlich die Idee der Integration. Wenn die Schotten sagen, wir wollen aber drinbleiben, dann erleben auch diejenigen, die heute wie in den Niederlanden oder in Polen oder in Ungarn dagegen sind, erleben plötzlich einen neuen Impuls für dieses gemeinsame Werk.
Im Thema am Abend sprachen wir mit Stefan Alexander Entel, der Gründer und Geschäftsführer der in Luxemburg ansässigen Gesellschaft Media for Europe, hat vor einiger Zeit das Buch 9. Mai 1950, die Geburtsstunde Europas, veröffentlicht. Der seit zwei Jahrzehnten in Ostbelgien lebende Jurist versteht sein Buch auch als Start zu einer Reihe, die sein Verlag unter dem Motto Europa neu erzählt herausgeben möchte. Danke fürs Zuhören. Guten Abend.